das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ina, guten Abend. Europa hält den Atem an und fragt sich natürlich, bleiben die Briten oder verlassen sie die EU, wenn die Abstimmung denn morgen Nacht dann vorbei ist? Es ist längst nicht mehr die feine britische Art, mit der die Debatte um gehen oder bleiben kurz vor der Abstimmung morgen geführt wird. Ein Plakat wie dieses von der rechtspopulistischen UKIP-Partei soll den Menschen Angst machen, dass Großbritannien von Immigranten regelrecht überschwemmt werde, wenn es denn nicht die Grenzen dicht macht und sich schnellstens aus der Europäischen Union verabschiedet. Das Vereinigte Königreich ist laut Umfragen tief gespalten und niemand mag einen Sieg der einen oder der anderen Seite sicher vorhersagen. An manchen Orten, und zwar vor allem da, wo es den Menschen nicht besonders gut geht, sind sie sich aber jetzt schon einig, was zu tun ist. Julie Kurz.
Eine Aufforderung am Horizont. Stimmt für den Austritt, holt unser Land zurück. Doch die meisten Bewohner von Clacton-on-Sea müssen nicht mehr überzeugt werden. Ihr Seebad, längst ist es niedergegangen. Langeweile und Frust haben hier Überhand gewonnen. Schon mittags wird in der Bar Fifth Avenue Karaoke gesungen. Sie alle hier hoffen auf Veränderung. Ein Austritt aus der EU scheint die verheißende Lösung, vor allem aus einem Grund. Die Einwanderung. Sie ist außer Kontrolle geraten. Das ist das größte Problem. Wir wollen wieder leben. Wir wollen unser Land zurück. England ist das beste Land der Welt. Clacton-on-Sea selbst zieht wenig Ausländer an. Und trotzdem ist das Seebad Hochburg der rechtspopulistischen UKIP-Partei. Deshalb taucht der Vorsitzende Nigel Farage genau hier auf, um im Wahlkampf mit einem Poster vor dem Kollaps des Sozialsystems zu warnen. Bei einer wachsenden Bevölkerung wie der unsrigen, mit fast einer halben Million pro Jahr, wird es für Schulen, Krankenhäuser und den Wohnungsmarkt immer problematischer. Es wäre viel zu teuer, genügend Häuser und Schulen zu bauen. Deshalb sollten wir diese unbegrenzte Einwanderung stoppen, um den Druck von unseren öffentlichen Einrichtungen zu nehmen. Überfüllte Arztpraxen, mangelnder Wohnraum, Zuwanderer sind in der Brexit-Debatte zum Sündenbock geworden für all das, was in Großbritannien nicht funktioniert. Der britische Premier als das Gesicht der In-Kampagne versucht deshalb auch, das Thema Zuwanderung weitestgehend zu umschiffen. Die Zuwanderung ist ein großes Problem, aber du kannst sie nicht bewältigen, ohne der Wirtschaft zu schaden und den Lebensstandard zu senken. Darüber sollte man gut nachdenken. Genau darum sorgt sich auch John Keeler. Der Landwirt treibt die Angst um, dass bei einem Austritt die Zuwanderung stärker beschränkt werden könnte und dann genau jene billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa, die auf seinen Feldern arbeiten, der Zugang auf die Insel verwehrt wird. Diese mühselige Arbeit, wenn nicht die ausländischen Arbeitskräfte, wer dann soll die Arbeit machen? Wie sollen wir dann überleben? Ich weiß wirklich nicht, was wir dann machen. Angst vor einer unsicheren Zukunft, dem wirtschaftlichen Untergang. Jene, die sich abgehängt fühlen, die wie in Clacton-on-Sea den Niedergang miterlebt haben, kann das keine Furcht mehr einjagen. Sie träumt von einer Insel weit weg von Europa.
Ja, Geografie kann man trotzdem nicht ändern. In Schottland, so scheint es, könnten viele Menschen sowohl mit einem Ja als auch mit einem Nein bei diesem Referendum leben. Das heißt nicht, dass die Schotten keine klare Meinung zum Brexit haben. Sie haben sie. Sie sind nämlich mehrheitlich gegen einen Austritt, ganz im Sinne der Aufforderung an der Burg der Hauptstadt Edinburgh. Denn die Schotten gelten als europafreundlich. Sollte es aber doch zum Austritt kommen, dann haben zahllose Schotten schon einen Plan. Dann sehen sie nämlich eine erneute Chance für eine Abstimmung über ihre eigene Unabhängigkeit von Großbritannien. Und so könnte dem Exit Großbritanniens aus der EU ein Exit Schottlands aus dem Vereinigten Königreich folgen. Annette Dittert.
Natürlich gibt es sie auch hier oben in Schottland und auch in der Hauptstadt Edinburgh. Schotten, die raus wollen aus der EU. Aber zumindest heute Morgen sind sie hier klar in der Minderheit. Ich denke schon, dass wir gute Chancen haben. Aber die Mehrheit hier ist fürs Drinbleiben. Das war schon immer so hier. Und viele überzeugen sie auch nicht hier an diesem Morgen. Denn für die meisten Schotten ist der Buhmann eindeutig London und nicht Brüssel. Brüssel, das sind doch die einzigen, die uns hier schützen vor der Regierung in London. Wenn wir die EU verlassen, haben wir niemanden mehr und die in London werden uns zerstören. Es ist die alte Rivalität zwischen Schottland und den Engländern, die hier wieder im Vordergrund steht in diesen Tagen. Und so sind gerade die stolzesten Schotten erstmal fürs Drinbleiben. Ihr Kampf gilt dem konservativen Establishment in Westminster. Von Westminster aus London regiert zu werden, von diesen Konservativen, die wir Schotten nie gewählt haben, das mag hier keiner. Diese Engländer sind einfach arrogant und hochnäsig und wissen nicht, wie man zusammen Spaß haben kann. Vor allem die fremdenfeindlichen Töne aus England passen ihnen hier oben nicht. Sie sind oft genug selbst ausgewandert, sie fühlen eher mit den Immigranten. Jeder muss doch lernen, mit anderen zusammenzuleben. Die meisten von uns hier haben mit Polen, Griechen oder Spaniern zusammengearbeitet. Und die arbeiten hart. All dieses Gerede, dass sie nur an unsere Sozialtöpfe wollen, das stimmt doch einfach nicht. Und so wird eine klare Mehrheit der Schotten wohl fürs Drinbleiben stimmen. Falls es aber dennoch zum Brexit kommen sollte, dann könnte ein alter Traum der Schotten wieder wahr werden. Die eigene Unabhängigkeit. Es den Engländern endlich zu zeigen und ihr verlorenes Schottland-Referendum einfach nochmal neu aufzulegen. Das vor 2 Jahren hatte man schließlich erst in allerletzter Minute knapp verloren. Die Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte das so jetzt auch schon einmal an für den Brexit-Fall. Wenn Schottland für den Verbleib in der EU stimmt und die Engländer aber dagegen, wenn wir also von ihnen überstimmt werden, dann gibt es eine echte Chance auf ein zweites Referendum. Einige besonders schlaue Patrioten haben nun genau deshalb vor, morgen direkt für den Brexit zu stimmen. Sicher ist sicher. Ja, willst du wirklich unabhängig werden, dann musst du für rausstimmen. Denn nur mit dem Brexit kommt das sicher. Mit den Briten für rausstimmen, um dann hinterher allein wieder in die EU einzutreten, ohne die Engländer. Well, dennoch, die meisten werden wohl für Remain stimmen, wie dieser Herr, der seit Tagen gegenüber dem Parlament kampiert. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass England für den Brexit stimmt. Und dann wird unsere Chefin da drüben den Rest schon regeln. Ein solches zweites Schottland-Referendum hätte diesmal gute Chancen auf Erfolg, meint nicht nur er. Und damit dürfte ein Brexit neben vielem anderen auch das Ende des Vereinigten Königreichs einläuten.
Ja, wir bleiben noch einen Moment beim Thema. Und sicherlich wird dieses wunderbare britische Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 weiterhin in den Hamburger Hafen ein- und natürlich dann auch wieder auslaufen. Und sicherlich werden Tausende weiterhin diesem schönen Ozeandampfer dabei fasziniert zujubeln. Es geht in der Hansestadt ohnehin oft sehr britisch zu, alleine auch wegen einer gewissen norddeutschen 5-Uhr-Tee-Gelassenheit. Aber viele Firmen sind nicht ganz so entspannt, wenn sie an die Abstimmung denken. Könnte doch ein Brexit die Bilanzen vor allem der Exporteure tüchtig verhageln. Jan-Peter Gierkens über die Sicht der Hamburger und ihre innigen Beziehungen zu Großbritannien.
Pferderennen wie in Ascot, Rudern wie in Oxford oder Cambridge. Bis tief ins Wurzelwerk der englischen Parklandschaften reicht die Verbundenheit zwischen der Hanse- und Hafenstadt Hamburg mit Großbritannien. Auch wirtschaftlich ist die Nähe zu groß, um den möglichen Brexit leicht zu nehmen. Zu den wichtigsten Handelspartnern Hamburgs und Deutschlands zählt Großbritannien. Der Containerverkehr stieg im vergangenen Jahr um 20%.
Wenn der Brexit kommt, dann steigt erstmal die Unsicherheit darüber, wie die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sind. Wird es da Handelsschranken geben? Wird der Kapitalverkehr noch frei sein? Und diese Unsicherheit führt dazu, dass Unternehmen erstmal warten mit Neuinvestitionen. Das Ergebnis ist dann ordentlicher Dämpfer für die Konjunktur.
5 Uhr im Anglo-German Club an der Alster, dem Ort stilvoller Pflege deutsch-britischer Beziehungen. Brexit-Folgen werden auch hier diskutiert.
Damit verliert natürlich die EU einen ganz gewichtigen Partner, damit auch ein Gewicht in der Welt. Das heißt, wenn die EU als Ganzes auftritt, hat aber nicht Großbritannien dabei, ist es deutlich geringer gewichtig.
Gleich vis-à-vis vom Hamburger Rathaus finden anglophile Hanseaten seit 1845 jede erdenkliche Utensilie für den perfekten Auftritt als Vertreter der kontinentalen Außenstelle Großbritanniens.
Wir als relativ kleines Einzelhandelsunternehmen werden da keine großen Veränderungen spüren. Aber ich glaube, in der Wirtschaft wird es einige Einbrüche geben.
Großbritannien lebt in Hamburg. Die Devotionalien der Monarchie sind gängige Handelsware in der Heimatstadt des Mannes, der hierzulande gleichsam als amtlicher Erklärer der Inselmentalität gilt.
Ich meine, vernünftig ist es, in der EU zu bleiben, und sentimental ist es, rauszugehen, um wieder sozusagen Little Britain zu sein, Klein-Großbritannien oder Klein-England zu sein. Und ich wäre persönlich sehr enttäuscht, jedenfalls, wenn Großbritannien die EU verließe.
Vernunft gegen Sentimentalität. Der morgige Tag entscheidet, was obsiegt.
Ja, das wird spannend. Vor dem Hintergrund der Abgasaffäre hat Volkswagen heute in Hannover seine Hauptversammlung abgehalten. Und dort gab es erwartungsgemäß viel Kritik an der Konzernspitze, für die Konzernspitze. Susanne Daubner mit den Nachrichten.
9 Monate nach Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Abgaswerte haben Aktionäre eine vollständige Aufklärung der Vorgänge verlangt. Die VW-Konzernspitze entschuldigte sich auf der Hauptversammlung und warb um Unterstützung für den Weg aus der Abgasaffäre. VW-Chef Müller sagte, das Unternehmen setze alles daran, das verlorene Vertrauen der Anteilseigner zurückzugewinnen. Am Ende entlasteten die Aktionäre mehrheitlich Vorstand und Aufsichtsrat.
Bei anderen Unternehmen werden solche Hauptversammlungen manchmal zu Abrechnungen der Aktionäre mit der Führungsspitze. Bei VW können die Manager die meiste Kritik folgenlos über sich ergehen lassen. Die Mehrheitsverhältnisse mit den großen Anteilseignern Porsche, Piëch und dem Land Niedersachsen geben den kleinen Aktionären kaum Macht. Dafür dem Vorstand Gelegenheit, erneut Besserung zu geloben.
Kein Geschäft dieser Welt ist es wert, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Verstöße gegen diesen Grundsatz werden wir nicht tolerieren.
Im Zentrum der Kritik heute der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch. Vor dem Dieselskandal-Finanzvorstand fällt ihm jetzt die Rolle des Aufklärers der Affäre zu. Aktionärsvertreter forderten heute erneut mehrfach Pötschs Abberufung.
Es gibt keine wirkliche Kontrolle in diesem Unternehmen. Man weiß nicht, wer ist Vorstand, also operatives Organ, und wer ist Aufsichtsrat. Und dieses System der Filzokratie muss endlich durchbrochen werden.
Gemeint ist damit auch die Macht der Porsches und der Piëchs. So verhallt die Kritik der kleinen Aktionäre meistens, auch der Unmut darüber, dass die Manager nicht auf Teile ihrer Bonuszahlungen verzichten wollten. Für die VW-Spitze endete der vermeintliche Tag der Abrechnung ohne Konsequenzen.
In den USA sorgt der Elektroautobauer Tesla für neues Aufsehen. Er will ein milliardenschweres Solarenergieunternehmen kaufen. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Tesla gilt als einer der vornehmsten Hersteller von Elektroautos. Diese sind schnittig, aber sehr teuer. Im kommenden Jahr will Tesla allerdings einen Mittelklassewagen für etwa 31.000 Euro anbieten. Die Nachfrage ist hoch, die Warteliste lang. Tesla-Chef Musk braucht daher Produktionsstätten und Strom. Daher will er einen Solarkonzern kaufen. SolarCity heißt die Firma, die Tesla-Chef Musk nicht unbekannt ist. Seine Cousins haben den Solarspezialisten gegründet. Für mehr als 2,5 Milliarden Euro will Tesla SolarCity kaufen und sich mehr Strom zulegen, weil Tesla auch Anbieter sein will. Wer so tief in die Tasche greift, der muss damit leben, dass die eigene Aktie in den Keller geht. So steht die Tesla-Aktie heute mit einem Minus von 7,7% an der Tafel. Überhaupt hat das als sehr innovativ geltende Unternehmen noch nie wirklich Geld verdient. Da SolarCity aber um 8% zulegen konnte, hat auch Tesla-Chef Musk was davon. Denn er ist bereits mit einem Anteil von 22% Großaktionär bei der Verwandtschaft.
Die Börsendaten. Der Dow Jones verlor an der New Yorker Börse leicht und schloss bei 17.781 Punkten. In Frankfurt ging der DAX mit 10.071 Zählern aus dem Handel. Ein Plus von 0,6%. Die Türkei verweigert dem deutschen Verteidigungsstaatssekretär Brauksiepe und einer Abgeordnetengruppe einen Besuch bei deutschen Soldaten auf dem türkischen Militärstützpunkt in Cirlik. Grund ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios die Armenien-Resolution des Bundestages. In einer ersten Reaktion forderte der Grünen-Abgeordnete Lindner Abstand zu nehmen von den deutschen Baumaßnahmen in Ingerlik. Deutschland will dort mit Hilfe der Bundeswehr 60 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen investieren. Bei der Aufklärung der NSU-Morde gibt es neue Vorwürfe gegen den Verfassungsschutz. Dessen Präsident Maaßen solle zurücktreten, fordert die Opposition. Seine Behörde habe wiederholt Beweismaterial unterdrückt. Im aktuellen Fall geht es nach ARD-Recherchen um Mobiltelefone des ehemaligen V-Mannes Corelli, der Verbindungen zur NSU-Terrorzelle gehabt haben könnte. Seine Handys seien vom Verfassungsschutz nicht oder nur unzureichend ausgewertet worden. Der wegen zweifachen Mordes verurteilte ehemalige Krankenpfleger Nils H. hat offenbar deutlich mehr Menschen getötet als bisher angenommen. Die Ermittler in Niedersachsen gehen von mindestens 27 weiteren Opfern aus. Am Klinikum Delmenhorst hätten das Untersuchungen verstorbener Patienten ergeben. Nils H. habe gestanden, den Kranken absichtlich eine Überdosis eines Herzmedikaments gespritzt zu haben.
Gegen 3 Uhr morgens begann heute vor 75 Jahren ein brutaler Vernichtungsfeldzug, der in seiner Dimension alles bis dahin Gekannte in den Schatten stellte. Unternehmen Barbarossa nannten die Nazis und die Führung der Wehrmacht den Überfall auf die Länder der Sowjetunion. Von Anfang an wollten sie große Teile der Bevölkerung auslöschen. Rund 27 Millionen Menschen kostete dieser gnadenlose Feldzug das Leben, alleine unter den Bürgern der Sowjetunion. In Weißrussland etwa wurde ein Drittel der Bevölkerung getötet. In einer Schlucht bei der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden wenige Monate nach Beginn des Überfalls in 2 Tagen mehr als 30.000 Juden ermordet. 4 Millionen waren es am Ende des Feldzugs in der Sowjetunion und in Polen. Was mit dem Unternehmen Barbarossa anfing, kostete am Ende auch rund 2,7 Millionen deutschen Soldaten das Leben. Berlin war der Ort, an dem die Pläne zum Angriff auf die Sowjetunion geschmiedet wurden. Und in Berlin gedachte man heute dem 75. Jahrestag dieses Überfalls. Christian Schwitzer.
Das Ehrenmal in Berlin-Treptow, der Soldat, der das Hakenkreuz zerschlägt. Ein Denkmal mit Symbolkraft. Es erinnert an die gefallenen russischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Immer weniger Menschen nehmen am Gedenken teil. Viele Russen bedauern das.
Das ist das, was heute uns wirklich näher aneinander bringen kann. Und das brauchen wir heute wie nie zuvor.
Wie weit sind Deutschland und Russland voneinander entfernt? Auch der Bundestag debattiert an diesem Tag über das Gedenken und das Verhältnis zu Russland. Der Außenminister warnt vor einer Entfremdung.
Unsere Verantwortung für den Frieden in Europa ist untrennbar verbunden mit der Verantwortung für die deutsch-russischen Beziehungen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass einer Geschichte der Extreme nicht eine Zukunft der Extreme folgt.
Steinmeiers Botschaft: Europa braucht Russland und Russland braucht Europa und beide brauchen mehr Dialog. Auch ein Versuch des Außenministers, sich zu erklären. Seine umstrittene Äußerung zu NATO-Manövern in Osteuropa, das sei zu viel Säbelrasseln und Kriegsgeheul, bestimmt auch die Debatte. Der Koalitionspartner, die Union, ist verstimmt.
Ich habe zunächst gedacht, ich wäre vielleicht zu empfindlich, aber wenn man im Internet mal guckt, was Säbelrasseln ist aggressives Angriffsgehabe und das ist im Zusammenhang mit der NATO. Völlig unangemessen.
Völlig unangemessen findet die Linke, dass es am Jahrestag nur eine Debatte gibt.
Eine Gedenkveranstaltung des Bundestages wäre angemessen gewesen. Denn die Opfer eignen sich nun wahrlich nicht für eine Instrumentalisierung in Abhängigkeit von der Qualität der deutsch-russischen Beziehung.
Die Grünen fordern mehr gemeinsames Gedenken und mehr Anerkennung für sowjetische Kriegsgefangene, ganz offiziell als Opfer des NS-Regimes.
Ja, und wenn es etwas gibt, das den Menschen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, also auch in Russland, bis heute in das kollektive Gedächtnis eingebrannt ist, dann ist es diese ungeheure Leidensgeschichte, die dieser Vernichtungsfeldzug über sie gebracht hat. Jedes russische Schulkind lernt bis heute viel über die gewaltigen Opfer, die der große vaterländische Krieg ihrer Eltern, aber vor allem ihrer Großeltern gekostet hat. Und wer je einmal in Russland gelebt hat, weiß aber trotzdem, dass sie uns Deutschen gegenüber versöhnungsbereit sind. All das eint zum Beispiel die russische Nation. zumindest in der russischen Opposition. Allerdings gibt es auch eine Debatte über den richtigen Umgang mit diesem Teil ihrer Geschichte. Golinea Tai.
Moskau in den frühen Morgenstunden bei strömendem Regen. Aus den Lautsprechern vor der ewigen Flamme ertönt die historische Radiodurchsage. Die deutschen Streitkräfte haben die Sowjetunion angegriffen, ohne den Krieg zu erklären. Gedenken an eine Wunde, eine Tragödie, die mit Worten nicht zu fassen ist. Diese ausradierten Dörfer gab es zu Hunderten. Die Menschen dort wurden zusammengetrieben und verbrannt. Das muss man sehen, da muss man gewesen sein, um wenigstens ein bisschen zu erfahren, wie es gewesen ist. Es wäre schön, wenn die heutige Jugend mehr darüber wüsste, weil die modernen Filme nur Superhelden zeigen. Aber Krieg ist Leid und Schmerz, eine sehr schwierige Zeit. Daran muss man sich erinnern. Einige ihrer Väter und Großväter, erzählen sie, kämpften schon 1939 beim Angriff der Sowjetunion auf Polen, Finnland, das Baltikum. Geschlossener, zäher Widerstand, der heldenhafte Sieg im großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg hier heißt, diese Erzählung dominierte in Präsident Putins Rede vor der Duma. Immer wieder zog er historische Parallelen. Russland werde eingedämmt, ganz wie damals. Die NATO verstärkt ihre aggressive Rhetorik und ihre aggressiven Aktionen in der Nähe unserer Grenzen. Unter diesen Bedingungen müssen wir der Stärkung der Kampfbereitschaft unseres Landes eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Altes Kriegsgerät an der Moskwa. Vergnügen und Militärspektakel. Und Putins liebster Motorradclub auf der Bühne. Die Biker brachten eine Gedenkflamme aus einer Kathedrale mit. So sah das offizielle Gedenken aus. Dazu gehört auch wieder eine wachsende Begeisterung für Sowjetdiktator Stalin. Stalin war der einzige Mann, der das Land für den Krieg vorbereitete. Nicht umsonst wollte man Stalin ein Denkmal bis zum Himmel schaffen. Aber das kam dann nicht, weil man ihn in den Wolken nicht mehr gesehen hätte. Die staatliche Erinnerungspolitik, wie hier bei einer Ausstellung in Moskau, thematisiert kaum Stalins Teil der Verantwortung für den Krieg, für den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt oder für die großen Opferzahlen. Wer diese Fragen stellt, wird mit Farbe und Eiern beworfen von Patrioten in Weltkriegsuniform. Ein europäisch-russischer Schülerwettbewerb zur Weltkriegsgeschichte ist für sie Verrat am Vaterland. Geschichte als Ideologie, auch für russische Historiker ist dies eine Verhöhnung der Geschichte. Sie erinnern an die vielen beteiligten Völker.
Das waren die Ukrainer, das waren Georgier, das waren Armenier, das waren Aserbaidschaner, das waren Tataren, das waren Juden. Es war in diesem Sinne kein russischer Krieg. Und es soll keine Nahrung für Nationalismus sein und schon gar nicht für den russischen Nationalismus.
Bis zu einem gemeinsamen Erinnern aller Völker, der Russen und der Deutschen, ist es noch ein langer Weg.
Das Gedenken an den 75. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion kommentiert jetzt Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk.
Für mich war dieser barbarische Feldzug deutscher Truppen gegen die Sowjetunion immer ein weit wegliegendes Ereignis. Die Verwandten, die diese entfesselte Gewalt und die grausame Rache dafür hautnah miterlebten, sprachen nicht darüber. Die Geschichten, die ich las oder in Filmen sah, wie Horrorromane, aber ohne Berührungspunkte zu meinem Leben. Heute frage ich mich, welche Botschaft das alles nach 75 Jahren für uns spätere Generationen noch haben kann. Vor allem diese schlichte eine: nie wieder. Und der Aufschrei ist nötiger denn je, wenn man sich ansieht, wie sich Russland und der Westen heute wieder gegenüberstehen. Die Hoffnungen auf Partnerschaft, das Tauwetter von Glasnost und Perestroika, alles scheint völlig verflogen. Russland ist wieder ein verhärteter, zum Teil aggressiv auftretender Staat geworden, der manch früheren Verbündeten Angst macht. Gleichzeitig gibt es auf westlicher Seite wieder eine Rhetorik, die in den schlimmsten Fällen klingt, als wäre der Kalte Krieg nie überwunden worden. Säbelrasseln und Kriegsgeheul hat Außenminister Steinmeier das genannt. Mag sein, dass die Platzierung dieser Äußerung verunglückt war, aber im Kern steckt etwas Wahres. Der Umgang mit Russland muss frei von Provokationen sein, auch von verbalen, wie sie einige NATO-Militärs in letzter Zeit wieder loslassen. Standfestigkeit gegenüber Putin ja, auch mit Sanktionen, solange er in der Ukraine Völkerrecht bricht. Aber immer verbunden mit der glaubwürdigen Botschaft, wir wollen wieder ein besseres Verhältnis, und zwar so schnell wie möglich. Das Verhältnis zu Russland war nie ein Feld für Lautsprecher, sondern für diplomatische Vollprofis. Das galt zur Zeit der Ostpolitik mitten im Kalten Krieg, und das gilt heute immer noch.
Michael Strempel kommentierte. Bei der Fußball-EM ist die Vorrunde vorbei und der deutsche Achtelfinalgegner steht ebenfalls fest. Es ist die Slowakei. Für Österreich hingegen kam heute das Aus. Mehr dazu von Susanne Dabmer.
Österreich verlor am letzten Vorrundenspieltag mit 1:2 gegen Island und verpasste die K.O.-Runde. Die Isländer kamen als Zweiter weiter. Als Gruppendritter erreichte auch Portugal das Achtelfinale. Dafür reichte ein 3:3 gegen Ungarn, das damit überraschend den Gruppensieg holte. Am späten Abend schafften auch Belgien und Irland in der Gruppe E den Sprung ins Achtelfinale. Die Belgier gewannen 1:0 gegen Schweden, das damit ausgeschieden ist.
Alle schwedischen Hoffnungen ruhten wie immer auf Zlatan Ibrahimovic. Die Fans in Nizza optimistisch und den Belgiern zahlenmäßig deutlich überlegen. Und auch auf dem Feld gleich blau-gelber Vorwärtsdrang. Markus Berg, 5. Minute, gelungener Auftakt. Schweden ja bislang sehr geizig mit Torschüssen. Die Belgier heute lange Zeit auch. Dann die 45. Minute, De Bruyne auf Meunier. Da fehlte allerdings nur eine Kleinigkeit. Nach dem Wechsel Schweden zunächst aktiver, die Belgier aber zielstrebiger vor dem Tor. Kevin De Bruyne, 66. Minute. Chancen jetzt auf beiden Seiten. Ecke Källström, Granqvist. Rettungstat von De Bruyne auf der Linie, beste Möglichkeit der Schweden. Doch der entscheidende Treffer fällt auf der anderen Seite. Nainggolan, 84. Minute, das 1:0. Der Sieg für Belgien durch Radja Nainggolan. Gleichzeitig der letzte Auftritt von Ibrahimovic im Nationaltrikot.
Die irische Nationalmannschaft versetzt ihre Anhänger durch einen Sieg gegen Italien in Ekstase. Schon in der ersten Hälfte die Boys in Green mit den besseren Chancen. Henriks Schuss nur Zentimeter vorbei. Italiens Trainer Conte hatte 8 Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Zumindest eine rächt sich kurz vor Ende der Partie. Torwart Sirigu verschätzt sich bei Houlihans Flanke. Brady nutzt das zum 1:0 Siegtreffer. Italien schon vorher als Gruppensieger qualifiziert. Irland steht durch das späte Tor nun im Achtelfinale gegen Gastgeber Frankreich.
Und so sieht das Achtelfinale aus. Am Samstag trifft die Schweiz auf Polen, Wales spielt gegen Nordirland und Kroatien bekommt es mit Portugal zu tun. Am Sonntag spielt Gastgeber Frankreich gegen Irland. Anschließend folgt die Partie der deutschen Mannschaft gegen die Slowakei. Und dann spielt noch Ungarn gegen Belgien. Am Montag dann das Duell Italien gegen Spanien. Und das letzte Achtelfinale lautet England gegen Island.
Also, da stehen uns noch eine ziemliche Menge spannender Partien bevor. Und damit kommen wir dann auch gleich zu Sven Plöger, weil der liefert die sozusagen den Hintergrund dazu. Nämlich das, wie ich hoffe, wunderbare Sommerwetter. Sag mal was zu, Sven.
Dann sage ich mal was dazu, Thomas. Tatsächlich, wunderbares Sommerwetter gibt es, wobei viele werden beim Wort wunderbar jetzt zusammenzucken und sagen, ich brauche gar keine 31 bis 36 Grad. Es wird nämlich furchtbar heiß und im Nordwesten gibt es wieder Gewitter. Und das haben wir hier auch nochmal zusammengefasst. Diese Region ist schon gewitterbetroffen ab dieser Nacht und auch morgen. Und ansonsten gibt Sonnenschein und die große Hitze mit 31 bis 36 Grad. Wer jetzt stöhnt, wir machen mal kurz eine Reise in die USA, nämlich nach Arizona. Und dort in Phoenix, das ist die Hauptstadt von Arizona, da haben wir solche Temperaturen derzeit. Wirklich rekordverdächtig. Samstag noch kühle 41 Grad, Montag 48 Grad im Schatten gemessen. Dienstag 47, Mittwoch 44, Prognose für den morgigen und übermorgigen Tag nochmal 44. Das ist hier keine Telefonnummer. Das sind einfach 3 Tage nacheinander mit 44 Grad. Wir kehren zurück zu unserem Wetter und das ist unsere Wettervorschau. Wenn Sie hier Richtung Nordsee schauen, schon in dieser Nacht kräftige Gewitter möglich. Die können den Nordwesten Deutschlands erreichen. Morgen dann neue, die etwa hier auf einer Linie Düsseldorf-Hamburg vorankommen können. Und weiter nach Osten und Süden ist es schlicht und einfach klar, auch in dieser Nacht. Wie gesagt, nach Nordwesten die Gewitter möglich. Ansonsten passiert nichts. Temperaturen im Osten 12 bis 15, im Westen 16 bis teils nicht unter 20 Grad. Damit dann eine Tropennacht, wenn das passiert. Der morgige Vormittag gestaltet sich auch wieder im Nordwesten so, dass ein paar Tropfen fallen können, auch Gewitter dabei sein können. Richtung Ostfriesland zum Beispiel. Und ansonsten ist es sonnig und heiß und bleibt das auch am Nachmittag mit den Gewittern, die sich dann nachmittags hier intensivieren können in immer derselben Region. Temperaturen 31 bis 36, auf Helgoland angenehme 21 Grad. Südostwind kommt hinzu, im Mittelall eher schwach. Bei Gewittern kann er mal kraftvoll sein. Und am Freitag immer noch der Westen und dann auch später der Süden. Schwarzwaldumfeld mit kräftigen Gewittern, im Osten noch mal heiße 36 Grad. Und am Samstag kommen diese Gewitter dann weiter in den Osten voran. Also morgen gilt zunächst mal bei der Hitze viel trinken und im Nordwesten mit den Gewittern rechnen, Thomas.
Herzlichen Dank, lieber Sven, für diese Vorhersage. Das waren die Tagesthemen, meine Damen und Herren. Hier geht es weiter mit Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen über den Brexit diskutiert und die Frage stellt, fliegt Europa auseinander? Das Nachtmagazin mit Sven Lorik meldet sich um 1 Uhr und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie es denn wollen. Kommen Sie gut durch die Nacht.